Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Corona hat in vielen Lebensbereichen für Einschnitte gesorgt, aber auch Entwicklungen vorangetrieben. Zum Beispiel in der Arbeitswelt. Homeoffice war plötzlich in vielen Unternehmen die Regel statt die Ausnahme. Verschiedene Studien zeigen aber, dass das zu noch mehr Bewegungsmangel geführt hat. Was kann man dagegen tun? Ein Turm mit riesigen Rotorblättern auf einer Insel im Meer. Studierende in Schleswig-Holstein haben die größte schwimmende Windkraftanlage der Welt entwickelt. Vor kurzem wurde das Konzept für die Anlage vorgestellt, die in einigen Jahren tatsächlich gebaut werden könnte. Campus und Karriere heute mit Benedikt Kaninski. Rückenschmerzen und Verspannungen sind nur zwei von vielen möglichen Beschwerden, ausgelöst durch zu wenig Bewegung. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse ist dafür auch das Arbeiten im Homeoffice verantwortlich. Mehr als die Hälfte der Befragten erklärten, dass sie sich im Homeoffice weniger bewegen als am normalen Arbeitsplatz. Wir wollten deshalb wissen, wie aktiv die Menschen im Homeoffice tatsächlich sind.
Ich bewege mich in der Firma tatsächlich mehr. Zu Hause sitze ich noch intensiver am Schreibtisch und ich würde auch sagen, ich mache auch mehr. Irgendwie stehe ich innerlich eher unter Strom.
Man merkt halt, dass die Motivation, sich selber rauszubewegen, leidet darunter, wenn man wenig soziale Kontakte hat und dass die Ernährung nicht mehr so gut ist und dass die Bewegung nachlässt und dadurch dann auch eine Trägheit im Kopf stattfindet.
Im Büro bewege ich mich mehr, aber das ist ja in meinem eigenen Ermessen. Ne? Also, dass ich für mich sage, ich gehe jetzt mal machen einen Spaziergang, also das muss ich natürlich selber für mich tun, das ist klar. Ich habe ja mehr Zeit, ich fahre ja nicht mehr in die Firma. Ne? Also ich spare jeden Tag 1,5 Stunden. Und dadurch habe ich natürlich mehr Zeit für Sport.
Dadurch, dass ich einen kleinen Sohn habe, der mich von vornherein morgens in Schwung versetzt, ist das Energielevel, glaube ich, schon da. Aber man muss sich schon bewusst Pausen einplanen.
Also schon weniger an den Homeoffice-Tagen als an den Tagen, an denen ich im Büro bin. Ich habe dann immer versucht, mich abends aufzuraffen noch für einen Spaziergang. Also das hat auch geklappt, aber war deutlich kürzer so als sonst zu Bürotagen.
Im Homeoffice scheint die Bewegung also bei vielen Menschen zu kurz zu kommen. Die Folgen von Bewegungsmangel können allerdings schwerwiegend sein. Darüber habe ich mit Professor Gordon Sudeck gesprochen. Er ist Sportwissenschaftler und Leiter der Bildungs- und Gesundheitsforschung an der Universität Tübingen. Und ich habe ihn gefragt, wie man das Homeoffice gesünder gestalten könnte.
Das ist die Frage, ist es eine Sache des Einzelnen? Oder ist es tatsächlich auch eine Frage der betrieblichen Gesundheitsförderung? Und ich denke, gerade bei zweiteren haben wir noch deutlichen Ausbaubedarf.
Das heißt, auch die Unternehmen müssen stärker in die Pflicht genommen werden, wenn es um das Thema Gesundheit im Homeoffice geht. Aber solche Angebote können ja nur helfen, wenn sie auch genutzt werden. Das könnte ja zum Beispiel auch ein Sportangebot dann sein. Kann Sport denn aus Ihrer Sicht sozusagen den Bewegungsmangel dann ausgleichen?
Auf jeden Fall. Also wir haben zwei Aspekte, die wir dort in diesem Homeoffice berücksichtigen können. Einerseits den Sport, also alles das, was wir in der Freizeit auch wirklich einbauen, um sportlich aktiv zu sein, um uns zu erholen möglicherweise durch Sport, um fit zu sein. Also dieser Aspekt, so kennen wir es auch aus eigenen Studien, spielt eine große Rolle, um dann tatsächlich auch in Homeoffice-Situationen mehr Bewegung zu realisieren. Und der zweite Punkt ist eben der Alltagsaspekt. Das heißt also Bewegung, die wir bei Bewegung von A nach B, Transport von A nach B vor allen Dingen realisieren. Und das ist ja auch ein Phänomen, was während der Homeoffice-Zeit dann wegfällt und ein Problem darstellt. Und diese beiden Aspekte, denke ich, sind wichtig zu berücksichtigen.
Wir haben ja über den Bewegungsmangel im Homeoffice gesprochen, der damit einhergeht. Welche Sportübungen könnten Sie sich denn vorstellen, die man auch im Homeoffice erledigen kann? Oder was sind da so Beispiele, die man auch zu Hause dann gut durchführen kann?
Ich glaube, wir haben relativ viele digitale Formen, die jetzt tatsächlich auch uns unterstützen können, um zu sagen, okay, wo soll es hingehen? Ich glaube, es ist wichtig, dass der Einzelne für sich klar macht, ist es jetzt eher etwas, wo ich mich erholen möchte, zur Ruhe kommen möchte oder wo ich wieder mich aktivieren möchte. Und davon abhängig was man denn in welcher Situation vielleicht auch jetzt gerade braucht, kann man dann eher Formen wählen, die vielleicht eher ruhigere, Yoga-ähnliche Übungen nahe kommen oder aber Formen, wo wir den Herz-Kreislauf in Schwung bringen und eher, sag ich mal, jetzt auf der Stelle angeleitete Videos nutzen, die eher Herz-Kreislauf-Ausdaueraktivitäten dann fördern. Ich denke, da man vieles mit wenig Raum hilft natürlich auch Koordinationsübungen, die auch entweder, auf viele YouTube-Channels, da kann man auch in dem Kontext, glaube ich, ganz gut was finden, was für einen persönlich auch passend ist.
Haben Sie eine Übung vielleicht, die Ihnen spontan einfällt, die man so zu Hause ganz gut machen kann, wenn man sich einfach mal von seinem Bürostuhl erheben möchte zum Beispiel?
Also ich würde sagen, selbst wenn ich jetzt telefoniere, stehe ich in der Regel auf, um überhaupt einen Positionswechsel zu haben. Das ist schon mal das Erste, dass wir Positionswechsel grundsätzlich anstreben sollten, immer mal wieder. Und ich denke, so ganz pauschal jetzt eine konkrete Übung fällt mir schwer, eben wie ich gesagt habe, es geht auch immer darum, was will man eigentlich an der Stelle gerade realisieren. Also von daher, wenn es in die Mobilisierung geht, dann geht es um Schulterkreisen, wenn es um Kräftigung geht, geht es vielleicht darum, dass ich zum Beispiel in die Kniehocke gehe und den Tisch dabei festdrücke oder dergleichen, also solche Übungen, je nachdem, welchen Aspekt man jetzt gerade im Blick hat.
Alles klar. Jetzt haben Sie einige Übungen genannt. Wie gehen Sie denn persönlich mit dem Homeoffice um, wenn Sie jetzt im Homeoffice sind? Denken Sie dann immer daran, in Bewegung zu bleiben?
Ja, ich denke schon, dass es halt gerade ganz wichtig ist, dass man sich selbst auf diese Freizeitaktivität dann einräumt. Und da kennen wir ja eben das Erholungsparadox, dass gerade dann, wenn man meint, dass man Zeitdruck hat, dass wir es dann lassen. Und genau da muss man für sich auch feste, sage ich mal, Anker setzen, weil man eigentlich im Grunde danach auch wieder einen Benefit verspürt, was die Aufmerksamkeit angeht. Also von daher, für mich sind das in solchen Aspekten oder in solchen Zeiten ein fixer Spaziergang, zügiges Gehen, auch mal raus, nicht nur im Büro bleiben, im Homeoffice bleiben, sondern man muss auch letzten Endes dann sich, glaube ich, den Raum nutzen oder Raum nehmen, um auch mal outdoor, wenn das Wetter es halbwegs zulässt, dann halt auch seine Aktivitäten zu vollziehen.
Es gehört also vor allem Disziplin dazu, wenn man im Homeoffice körperlich aktiver werden will. Ob es am Ende der Spaziergang, eine Runde mit dem Fahrrad oder doch das Workout zu Hause ist, kann dann jeder für sich selbst entscheiden. Wenn der Lehrer oder die Lehrerin einen Fernsehschrank auf Rollen mit in den Klassenraum bringt, ist die Freude bei vielen Schülerinnen und Schülern groß. In den vergangenen 2 Wochen stand in vielen Klassen in Nordrhein-Westfalen tatsächlich Kino auf dem Lehrplan. Mit den Schulkinowochen NRW sollen Kinder und Jugendliche für Filme begeistert werden, aber sich auch mit wichtigen Themen wie etwa Fake News, Klimawandel oder dem Umgang mit Social Media auseinandersetzen. Christian Michel hat mit auf dem Kinosessel Platz genommen.
Kaum geht die Tür des Bambi-Kinos in Gütersloh auf, stürmen am Vormittag mehr als 100 Schülerinnen und Schüler herein. So ein Ausflug während der Schulzeit kommt ziemlich gut an. Kurz vor dem Kinobesuch am Morgen. Die 8. Klasse des evangelisch-stiftischen Gymnasiums steckt in den letzten Vorbereitungen auf den Film 1000 Zeilen. Es geht um Falschnachrichten, sogenannte Fake News. Max und Maisa beschäftigen sich damit seit einigen Wochen im Deutsch- und Politikunterricht.
Es ist ja heutzutage über Social Media bekommst du ja sehr viel Informationen und dann ist es wichtig zu wissen, was ist real und was ist nicht real. Also was ist halt echt oder nicht echt.
Was ich mache, wenn ich Texte lese, bei denen ich mir unsicher bin, dass ich dann halt nochmal andere Quellen raussuche, mir das alles durchlese und mir dann ein bisschen eine eigene Meinung bilde.
Jeder Film, der in der NRW-Schulkinowoche gezeigt wird, thematisiert ein gesellschaftlich relevantes Thema wie den Klimawandel, den verantwortungsvollen Umgang mit Social Media oder eben Fake News. Die Vor- und Nachbereitung mit den Schülern in der Klasse in Verbindung mit dem Kino. Das passt zusammen, findet die Klassenlehrerin Sonja Rapp.
Definitiv sind sie total motiviert, was das angeht. Sie lechzen ja nach den 2 Jahren Abstinenz nach jeder außerschulischen Begegnung, die es so geben kann. Und es wird einfach nochmal anschaulicher.
In der Satire 1000 Zeilen von Michael Bulli-Herbig nimmt Elias Mbarek als Journalist die Arbeit seines gefeierten Kollegen näher unter die Lupe und entdeckt darin gravierende Widersprüche. Ungereimtheiten in den Stories von Klaas Relotius. Er wurde als Edelfeder hofiert, hatte dem Spiegel aber weitgehend erfundene Reportagen verkauft, bis die Sache 2018 aufflog. 90 Minuten dauert der Film. Ulrike Schüler vom Gütersloher Bambi-Kino begrüßt in der Zwischenzeit die nächsten jungen Gäste. Zum 16. Mal machen sie und ihr Kino mit bei den NRW-Schulkinowochen mit dem Ziel, das Kino als alternativen Lernort kennenzulernen.
Wenn man es schafft, dass die Jugendlichen oder Kinder und Jugendlichen sich auf was einlassen, was sie freiwillig nie in ihrer Freizeit halt an sich angeguckt hätten und trotzdem was daraus ziehen, weil sie einen neuen Input gekriegt haben. Es macht Spaß.
Das Highlight nach der Vorstellung, das Filmgespräch mit dem Drehbuchautoren und Filmproduzenten Hermann Florin. Für den 61-Jährigen ist es bereits das 4. Filmgespräch während der diesjährigen Schulkinowochen. Für die Jungen und Mädchen sei der Besuch hier mehr als einfach nur Zeitvertreib.
Kino kann viel, viel mehr. Kino kann aufrütteln, kann zum Lachen, zum Weinen, zum alles Mögliche bringen. Das heißt, jede Begegnung mit Kultur und Kino gehört dazu. Kino ist Unterhaltung, Kino ist aber auch Kultur. Kino gehört dazu und die ist wichtig. Und da wird in unserem Land viel zu wenig gemacht dafür.
Eine Hand nach der anderen geht nach oben. Der Film hinterlässt viele offene Fragen bei den Schülerinnen und Schülern und weckt vor allem das Interesse für ein wichtiges Thema. Die Schulkinowochen, ein Erfolg, findet die 14-jährige Maisa.
Ich finde auf jeden Fall, dass dieses Projekt in den Jahren weitergeführt werden sollte, weil es gab ein paar Mädchen, die kritisch darüber waren. Die meinten so, vielleicht wird das so ein langweiliger Film, habe jetzt keine Lust. Aber den Film fand ich jetzt eigentlich sehr okay und ich finde es, wie gesagt, gut, mal rauszukommen und was anderes zu machen auf einer anderen Ebene.
Daran knüpft auch Filmproduzent und Drehbuchautor Hermann Florin an.
Unser Schulsystem konzentriert sich sehr darauf, Wissen zu vermitteln. Doch Wissen ohne Seele ist völlig wertlos. Da werden Technokraten großgezogen, die mit Zahlen oder mit Zuständen agieren können, aber überhaupt keine Verbindung zu einer anderen inhaltlich wichtigen Welt finden. Das heißt also, jede Begegnung mit Kultur, egal welches, ist für junge Menschen, für Kinder, das fängt mit dem Alter von 2 Jahren an, ist wichtig.
Kino auf dem Lehrplan scheint zu funktionieren. Die Inhalte des Films werden die Schülerinnen und Schüler im Unterricht nun noch weiter vertiefen.
Und wir bleiben im künstlerischen Bereich und wechseln von der Leinwand auf die Bühne. Im Unterricht kann es für Lehrkräfte manchmal schwierig sein, mit ihren Schülerinnen und Schülern über Themen wie Rassismus oder Rechtsextremismus zu reden. Oft scheint es schwer, einen Zugang zu finden. Wie das aber gelingen kann, zeigt das Schülertheatertreffen, das gestern in Berlin stattfand. Über 200 Schülerinnen und Schüler aus 11 Bundesländern standen auf der Bühne. Anja Nehls berichtet.
Wenn du ein Kopftuch trägst,
dann ist dir hoffentlich bewusst,
dass du kaum Berufschancen hast.
Wenn du ein Kopftuch trägst,
dann musst dir bewusst sein,
dass du jederzeit auf der Straße angegriffen werden kannst.
Wenn du ein Kopftuch trägst,
dann wirst du stigmatisiert.
Wenn du ein Kopftuch trägst...
12 Schülerinnen und Schüler der Theater AG Hohe Landesschule Hessen auf der Bühne des Deutschen Theaters in Berlin. In größtenteils selbstgeschriebenen Szenen und Stücken geht es um Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus.
Wenn ich Inländer bin,
wer ist dann Ausländer, wenn ich kein Fremder bin?
Wer ist dann ein Fremder?
200 Jugendliche aus 11 Bundesländern sind dabei, unter der großen Überschrift Hanau – Schultheater für Zusammenhalt in Vielfalt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth und die Initiative Kulturelle Integration in Kooperation mit dem Bundesverband Theater in Schulen hatten das Schultheatertreffen anlässlich des 3. Jahrestags des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau initiiert. Für Claudia Roth eine Herzensangelegenheit.
Ja, du kannst dich einmischen. Ja, du kannst laut und deutlich Gesicht zeigen und die Stimme erheben. Ja, du kannst dich solidarisieren. Kurzum, eure Szenen, eure Stücke, sie vermitteln Kraft, sie vermitteln Mut, sie wecken Empathie und mobilisieren, sich einzumischen.
Viele der Schülerinnen und Schüler haben selbst einen Migrationshintergrund. Für Zeynep und die anderen Mitglieder der Theater AG Hohe Landesschule Hessen ist die Bühne ein idealer Ort, um gegen Rassismus zu kämpfen.
Je vielfältiger unsere Gesellschaft ist, desto mehr rückt ja auch Rassismus in die Mitte der Gesellschaft. Und das ist sehr traurig. Angriffe wie beispielsweise in meiner Heimatstadt Hanau zeigen, dass wir uns jeglichen Rassismus stellen müssen. Wir, die Jugend von heute, sind morgen die Zukunft in unserem Land. Und deshalb bietet Theater einfach einen optimalen Rahmen, das einfach öffentlich zu zeigen.
Die Mitglieder der Theater AG sind zwischen 15 und 19 Jahren alt. Said hat türkische Vorfahren. Er selbst und seine Mutter wurden in Deutschland geboren. Rassismus hat er schon in der Grundschule erlebt.
Da wurde ich zum Beispiel im Schulhof weggeschubst und gesagt, fass mich nicht an, du Türke. Und das sind natürlich Auseinandersetzungen, mit denen man tagtäglich leben muss, die leider öfters geschehen und kein Einzelfall sind.
Und genau darum geht es dann auch auf der Bühne. Endlich wieder unmittelbar und persönlich und nah. Zwei Corona-Jahre seien eine Herausforderung gewesen, sagt Ruth Kockelmann vom Landesverband Schultheater Hessen.
Das ging auch. Also ich glaube, wer Theater macht, ist immer interessiert an Lösungen und an Kreativität. Und da muss man eben schauen, wie man Probleme löst und angeht. Und es geht Theater mit Abstand. War überhaupt gar kein Problem. Theater digital war kein Problem. Ich kenne nur Theaterlehrerinnen, die Lösungen gefunden haben und keine, die gejammert haben. Ich glaube, seit diesem Schuljahr feiern wir das Leben wieder. Und das ist für diese jungen Menschen ganz, ganz wichtig.
Denn auch wenn während der Corona-Zeit mit digitalen Formaten gearbeitet wurde, sei Schultheater via Computer dauerhaft kein geeigneter Ersatz für eine richtige Bühne, meint Olaf Zimmermann von der Initiative Kulturelle Integration.
Das Theater ist halt noch wirklich analog. Also da sieht man die Menschen schwitzen, spucken, weinen. Ich glaube, dass wir überhaupt mehr menschliche Kontakte brauchen. Wenn wir Rassismus bekämpfen wollen, geht das auch nur, indem wir uns untereinander kennenlernen.
Zum Beispiel auf der Bühne des Deutschen Theaters in Berlin, wo junge Menschen ohne oder mit Kopftuch nicht fragen, wo kommst du her, sondern wo wollen wir miteinander hin.
Das Kopftuch ist nämlich nicht nur ein Tuch, sondern ein Teil meiner Identität und somit ein Teil meines Ichs. Also warum lässt sie mich dieses nicht in Frieden tragen? Weil es anders ist? Weil ich anders bin?
Nein!
Windräder sollen dazu beitragen, die Energiewende voranzutreiben. Doch der Bau solcher Anlagen sorgt immer wieder für Diskussionen wegen einer versperrten Sicht oder den Auswirkungen auf die Natur. Auf dem Meer ist der Platz für Windräder allerdings unbegrenzt. Studierende aus Kiel und Flensburg haben eine riesige schwimmende Windkraftanlage entwickelt, das größte Offshore-Windrad der Welt. Bisher steht das Konzept für die Anlage allerdings nur digital. Jörn Schaar mit den Einzelheiten.
Im Hörsaal der Hochschule Flensburg steht ein armlanges Modell eines Windrades auf dem Tisch. Es steht auf einer knallgelben, dreieckigen Plattform, die zwei Ebenen hat. Würde man es tatsächlich bauen, wären die Dimensionen beeindruckend. 255 Meter Rotordurchmesser, 20.000 Tonnen Gewicht. Der Clou? Die Plattform mit dem Windrad darauf schwimmt. Dafür gibt es auf dem Weltmarkt wirklich Bedarf, erklärt die studentische Projektmanagerin Charlotte Röhling.
Wir in Deutschland haben sehr viel Glück, dass die Nordsee und die Ostsee relativ flach ist. Dadurch können wir die Windturbinen direkt in den Boden fixieren. Länder wie Frankreich oder die USA oder Japan, da wird der Meeresspiegel sehr schnell sehr tief. Da kann man keine Anlage mehr in den Meeresboden bauen, da da viel zu viel Druck so tief unten ist. Die hätten das Potenzial, die haben den Wind, die haben Leute, die den Strom brauchen, aber eben zu viel Meerestiefe.
Heißt also, die Anlage muss trotz ihrer Größe so leicht wie möglich werden und trotzdem stabil im Wasser bleiben. Lorenz Peters war im Team für die Systemintegration zuständig, also dafür, dass am Ende alle Komponenten der Anlage zusammenpassen. Er sagt, die Kombination aus Wind und Welle macht die Planung für eine so große Windkraftanlage kompliziert.
Es ist einfach der Wind, der auf die Flügel drückt. Das erzeugt ein riesiges Moment auf den Turm. Und hinzu kommt jetzt noch, dass unsere Anlage schwimmt. Das heißt, die Ausrichtung der Anlage auch entlang der Achse des Turms ändert sich mit jedem Wellengang. Das ist sehr kompliziert zu berechnen, wie sich die Anlage dort verhalten muss, um diesen Lasten gerecht zu werden.
Die Studierenden haben sich deshalb in 12 Teams aufgeteilt, die die einzelnen Komponenten konstruiert und die Steuerung konzipiert haben. Dabei haben sie so gearbeitet, wie Konstruktionsteams auch in der Industrie zusammenarbeiten. Für Projektmanagerin Charlotte Röhling war das zunächst ungewohnt.
Vor allem, weil der Professor dann unseren Kunde dargestellt hat und dadurch das ein bisschen schwieriger war, auch wie kommuniziert man jetzt mit einem Kunden und auch wie kommuniziert man in der Gruppe als Projektmanagerin, wenn man die Verantwortung hat und sagen muss, so läuft das aber nicht und eigentlich rede ich aber ja mit meinen Freunden darüber.
Aber gerade diese Arbeitsweise war es, die die Studierenden besonders angespornt hat. Aus 10 Nationen stammen die Teilnehmenden des Studiengangs. Unter anderem war auch Mohammed aus Ägypten dabei, der sehr stolz auf das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit ist.
Es war einfach toll. Wir haben so viel gelernt. Die Professoren haben so viel Energie in das Projekt gesteckt. Ich bin wirklich glücklich, an Bord zu sein. Im Semester hatten wir wöchentliche Präsentationen, in denen wir gezeigt haben, was wir in der vorigen Woche geschafft haben und was unser Plan für die Folgewoche ist. Es war gut geplant, wir hatten genug Beratung in den Wochen und sie haben uns so viele Informationen gegeben.
Die Studierenden betrachteten dieses Projekt meist als das Highlight des Studiengangs, weil sie genauso wie in der freien Wirtschaft zusammenarbeiten müssen, erklärt Professor Thorsten Faber, der den Masterstudiengang Wind Engineering Master leitet. Die Begeisterung mache sich im hohen Engagement bemerkbar.
Und obwohl dieses Modul in Anführungsstrichen nur 8 Semesterwochenstunden sind, zeigt es sich doch, dass es eine Eigendynamik gibt bei den Studierenden. Sie wollen sich natürlich auch alle gut präsentieren. Ja, es ist dann die Kür, wo sie dann in ihrem Spezialgebiet sich so richtig schön austoben können. Und man sieht, dass der Workload deutlich, deutlich höher ist für dieses Projekt natürlich, als es das für andere Module sind.
4 Monate hatten die Studierenden Zeit, von der Aufgabe bis zu einer Präsentation der einzelnen Komponenten und des Gesamtsystems zu kommen. Bei der Präsentation ihrer Ergebnisse in einem Hörsaal der Hochschule Flensburg waren sowohl Studierende als auch Professoren proppenstolz auf ihre Arbeit. Projektleiter Professor Peter Quell.
Das ist für mich persönlich auch ein Wahnsinnsgefühl, wenn wir sozusagen hier alle am Ende des Tages im gleichen Takt rudern. Und das ist zum Anfang eigentlich unvorstellbar und zum Schluss funktioniert es. Ja.
Am Ende stehen nun die Konstruktionsdaten und eine Kostenkalkulation für die größte schwimmende Offshore-Windanlage der Welt. Ein Windrad mit diesen Dimensionen könnte rechnerisch 25.000 Haushalte mit Strom versorgen. Und auch wenn die Studierenden sich wünschen, dass die Anlage auch wirklich gebaut wird, ist Peter Quell Realist. Er geht von ungefähr 5 Jahren Entwicklungsarbeit und mehreren 100 Millionen Euro aus, bis die Anlage serienreif ist.
Das macht die Sache natürlich etwas komplex. Andererseits ist es so, dass diese Studierenden jetzt nach ihrem Abschluss auch in Windkraftfirmen wechseln und dieses Wissen dann dort mitbringen. Das ist schon die größte Anlage, ja, und da haben wir auch was bei gelernt. Und das eine oder andere würde für Firmen auch interessant sein, wenn sie Nachwuchskräfte einstellen.
In Berlin ruft die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auch heute wieder zu Warnstreiks auf. In der Stadt sind verschiedene Aktionen geplant. Der Unterricht fällt für viele Schülerinnen und Schüler aus. Gestern beteiligten sich über 4.000 Lehrkräfte an dem Streik. Sie fordern unter anderem kleinere Klassengrößen. Und das war Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Benedikt Kaninski. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.